So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem E-Commerce-Geflüster-Podcast. Heute mit, ja doch, kann man eigentlich schon so sagen, mit dem alten Weggefährten von mir zumindest, und zwar mit dem Johannes von Ahead. Was ich mache, direkt mal kurz ein Intro, was meine ich mit alter Weggefährte? Bevor ich die eFly oder bevor ich mit der eFly gestartet bin, habe ich eine ganze Weile, also über mehrere Jahre, als Freelancer verschiedene Brands unterstützt und betreut im Thema Amazon. Und eine davon, das erzähle ich auch oft noch heute, war tatsächlich die Brand Ahead, die unter anderem dem Johannes gehört. Aber ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen. Johannes, stell dich doch sehr, sehr gerne einmal selbst kurz vor. Vielleicht ganz kurz ein paar Worte zu dir, wer du bist, und dann aber vor allem natürlich auch kurz ein paar Worte über die Marke, über die Brand Ahead.
Das, was wir bei Ahead machen, wir sind, wenn ich es in ein Wort zusammenfassen würde, eine Better For You Foods Brand. Das heißt, ja, so das, was wir machen, wir ermöglichen Gönnen mit gutem Gewissen. So, um mal unsere Tagline zu zitieren, die auch gleichzeitig so die Value Proposition der Brand in einen Satz fasst. Nämlich, was wir machen, wir erfinden herkömmlich ungesunde Produkte, die wir aber alle lieben. Sowas wie das Snickers, das Bounty, Peanut Butter Cups, so die geilen gefüllten Cereals mit irgendwie Nougat-Creme, die, ja, Nutella etc. All diese geilen Produkte, die aber halt leider sehr, sehr, sehr in der Regel sehr, 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 sehr zuckerhaltig sind oder ich sag mal, ja, andere, ich sag mal, Nährstoffe enthalten, die man jetzt nicht in allzu großen Massen essen möchte. All diese Produkte erfinden wir neu, schmeißen den Zucker, schmeißen Refined Plant Oils und andere Inhaltsstoffe raus, aber machen das auf eine Art und Weise, die nicht den Geschmack kompromittiert. So, ich glaube, es gibt genug Produkte auf dem Markt, die halt irgendwie versprechen, gesünder zu sein, aber dann häufig dann, ne, böse gesagt, nach einem Stück Pappkarton irgendwie schmecken und dann häufig dann auch nochmal irgendwie relativ teuer sind. Und was wir halt machen wollen, wir wollen halt wirklich diesen Status quo an Produkt challengen und wollen den Markt insofern verändern, Teil von dieser Veränderung sein, dass wir glauben, dass es halt einfach kein... Es gibt keine Daseinsberechtigung mehr für ein Produkt, das zu mehr als 50% aus Zucker besteht. Das ist in einer Zeit, so in der über 50% der Menschen in Deutschland fettleibig sind, ein großer Teil der Kinder mittlerweile auch, in der über 10% der Menschen Diabetes Typ 2 allein in Deutschland haben, ne? Ich meine, USA und so nochmal ganz andere Zahlen. Ich glaube, es gibt einfach keine Existenzberechtigung mehr. So, die Lebenstechnologie ist so weit, dass du halt ein Produkt machen kannst, und das beweisen wir mit der Head, dass halt mindestens genauso gut schmeckt, aber halt komplett frei von Junk ist. Und genau dafür sind wir da.
Geil. Das ist eine, wie fasse ich zusammen, wir hatten jetzt gerade 2, 3, 4 Podcasts, gerade auch mit so, wir nennen sie Traditionsunternehmen. Unternehmen, die es seit 70, 75, keine Ahnung was, wie viele Jahren gibt, wo halt einfach schon auf dem Markt ja nicht mehr nur ihre Daseinsberechtigung haben, sondern ganz entscheidend auf dem Markt ihre Marktanteile bereits haben und wo es eher darum geht, diese zu verteidigen, wo es nicht mehr um, da werden wir auch gleich nochmal drauf hinausgehen, auf das Thema Product Market Fit, was ja ein total entscheidender Turning Point, wie wir es vorher im Vorgespräch kurz bezeichnet haben, bei euch war. Aber das Spannende bei euch ist ja irgendwie, da ist eine richtige, durchaus zu Recht, meiner Meinung nach, eine richtige Vision dahinter. Kannst du die Vision noch so ein bisschen in ein paar Worten zusammenfassen, wo eigentlich am Ende des Tages Ahead hin soll oder was Ahead am Ende des Tages sein soll?
Ja, absolut, absolut. Also wir haben globale Ambitionen, wir wollen eine globale Marke aufbauen und letztendlich halt eben die entsprechenden Produkte, die ich jetzt gerade als Beispiel zitiert habe, wirklich weltweit aus den Regalen so gut es geht verdrängen. Und es gibt sehr, sehr viele spannende politische Entwicklungen auch, ne? Wir haben jetzt gerade beispielsweise bei uns auf dem Kanal über die Zuckersteuer gesprochen, in den UK bereits vorhanden. Es gibt auch beispielsweise andere Reglementierungen in den UK, dass bestimmte Produkte, beispielsweise besonders zuckerreich sind, gar nicht mehr in der Checkout-Zone, ne? Also direkt in der Kassenzone stehen dürfen, ne? Das heißt, hier entstehen hier steht eben genau schon das, hier wird das wirklich umgesetzt, bei uns in Deutschland bisher leider noch nicht. Ich glaube, hier ist die Zuckerlobby wirklich unglaublich stark, hängen auch sehr, sehr viele Arbeitsplätze verständlicherweise eben an der ganzen Industrie. Und aber ich denke, die Entwicklung so ist, ja, so Public Health ist, denke ich, so das Thema, das halt auch irgendwo das höhere Gewicht bekommen sollte und wahrscheinlich langfristig auch bekommen wird, trotz starker Lobby. Und hier wollen wir halt einfach vorne mit dabei sein und dafür sorgen, dass halt eben dieser Need, ne, diese Sehnsucht nach gutem Essen, ne, nach gutem Geschmack, nach letztendlich einem guten Leben, das halt auch wobei halt auch einfach Genuss von Food and Beverages eine große Rolle spielt, so dass das halt trotzdem existieren kann, aber ohne eben diesen Kompromiss an der Gesundheit. Und da wollen wir vorne mit dabei sein und wie gesagt, global diese, ich sag mal, Marken der alten Schule, so gut es geht, vom Regal verdrängen oder letztendlich halt einfach auch dazu bewegen, dass sie vielleicht selbst einfach auch mit umdenken und einfach auch ihre eigenen Household-Brands revolutionieren und neu erfinden.
Ja. Geil. Da bekommen wir ja gleich selber Bock, mitzumachen, mit zu unterstützen. Nee.
Bevor wir vielleicht. Moritz, wir suchen gute Leute immer. Sag Bescheid, wenn du keinen Bock mehr hast auf die Agentur.
Momentan macht es noch Spaß, muss ich sagen. Das können wir vielleicht ganz kurz shoppen. Das können wir vielleicht ganz kurz. Vielen Dank, Johannes. Das können wir vielleicht ganz kurz droppen. Wir hatten auch vor 2 Monaten, 1,5 Monaten so nochmal Kontakt, Herr Johannes und ich, als er mich gefragt hat, ob wir gerade zufällig einen Marketplace Manager, und ja, ich weiß, das suchen natürlich viele, aber einen guten Marketplace Manager irgendwo im Petto haben, der aber ganz wichtig im Großraum zumindest Hamburg wohnt, oder?
Richtig. Oder bereit ist natürlich zu relocaten oder und zu uns zu kommen. Fair point. Also klar, so auch bei uns gibt es all die Freiheiten, die man so aus dem Startup kennt und Hybrid Model, Working Remotely etc. etc. Aber wir haben hier glaube ich eine wirklich geile Kultur und die Leute kommen sehr, sehr gerne halt zumindest irgendwie ein paar Tage in der Woche ins Office und das wollen wir natürlich so gut es geht irgendwie weiter pflegen. Das heißt, das wäre so natürlich das die Prio. So sollte das unmöglich sein und wir sind trotzdem ein mega geiler Match, dann drücken wir hier und da auch ein Auge zu und schauen dann, dass wir halt uns trotzdem zumindest einmal im Monat irgendwie zum All Hands hier vor Ort treffen und eine gute Zeit zusammen haben. Aber ja, die Stelle ist tatsächlich offen noch.
Wie macht ihr das mit? Habt ihr dann fixe Office- und Nicht-Office-Tage oder wie macht ihr das?
Nee, haben wir nicht. Wir arbeiten aktuell mit so einem 3-2-Modell, also 3 Tage vor Ort, 2 Tage remote. Teilweise haben wir Leute, die halt einfach hier jeden Tag sein wollen. Teilweise haben wir Leute, die, prüft jetzt auch keiner. So, wenn jetzt mal jemand von woanders 1-2 Wochen arbeiten möchte, dann ist das in Ordnung. Und wenn jemand halt mal irgendwie 3 Tage statt 2 von zu Hause arbeitet, dann ist das auch in Ordnung. Also so eine ganz, ganz harte und durchgesetzte Regel haben wir gar nicht.
Okay, also keine fixen Tage, jeder soll so 3 Tage im Office sein und die anderen 2 so ungefähr.
Und dann liegt es meistens so, dass es halt so zufälligerweise alle dann irgendwie am Montag, Dienstag da sind und hinten raus, ne, so der Freitag in der Regel, sind wir dann zu dritt im Office. aber das ist in Ordnung so.
Bist du jeden Tag im Office?
Meistens, aber auch nicht an jedem Tag. Aber auch nicht an jedem. Okay. Also ab und an nehme ich mir mal einen Tag, so wenn ich halt wirklich irgendwie kaum Termine habe. Termine mache ich sehr, sehr gerne dann irgendwie vor Ort und persönlich. Aber wenn ich mal einen Tag habe, so wo ich ausschließlich einfach meine Ruhe unterbrechungsfrei was wegarbeiten will, dann bin ich auch manchmal zu Hause.
Dito. Cool. Lass uns mal noch ganz kurz so ein bisschen einen Rahmen zur Marke, zur Brand, beziehungsweise eigentlich eher zum Unternehmen Ahead geben. Wie viele Leute stecken hinter Ahead? Wie viel Revenue ungefähr steckt hinter Ahead? Was steckt vielleicht auch irgendwo legalseitig hinter Ahead? Also was für Personen stecken im Gesellschafterkreis etc. Zumindest zu all dem, wo du was dazu sagen möchtest.
Ja, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich fange mal vorne an. Wir sind jetzt zum Tag der Aufnahme müssen wir 23 oder 24 sein. Es ist relativ viel Momentum drin, was also Also beispielsweise vor, ich glaube, 3 bis 4 Monaten waren wir noch 14 Leute. Und
okay,
entsprechend, crazy. Ja, es also ist schon sehr, 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 sehr viel Bewegung gerade drin. Das hängt unter anderem jetzt auch mit der Strategie, jetzt halt einfach verstärkt in den Handel zu gehen zusammen, aber ja, auch in sämtlichen anderen Bereichen platzen die Pipeline an Aufgaben. Das heißt, also ich würde das Team gerne noch lange, solange es geht, irgendwie klein und fein halten, aber genau so, wir brauchen die Man- and Woman-Power, gerade um letztendlich all das umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben. Also, wir sind knapp 24 Leute. Wir werden jetzt so die 8-Figures-Mark knacken. Also wir sind jetzt sozusagen so auf dem so monatlichen Niveau so langsam angekommen, wo wir dann halt definitiv im nächsten Jahr die 8-stellige Marke reißen werden. Also genau, ansonsten, wir sind nicht, wir waren das erste Jahr komplett gebootstrapped, sind aber mittlerweile VC finanziert und haben unter anderem Food Labs, auch vielleicht in den meisten so als noch Atlantic Food Labs bekannt, ist einer der größten Foodtech-Investoren in Deutschland, die unter anderem auch das eines der frühen Gorillas-Tickets gemacht haben. Döler Winters, wenn das jemanden Begriff ist. Ansonsten haben wir noch einige sehr, 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 sehr coole, spannende Business Angels mit an Bord, die selbst einfach Gründungserfahrungen in den Bereich mitbringen und uns da auch richtig gut weiterhelfen können.
Nice. Darf man fragen, wie viel mittlerweile in Ahead geflossen ist an Geldern?
Nee.
Alright, dann lass uns doch direkt in das Thema reingehen. Ich habe vorher extra noch zum Johannes gesagt, ich frage einfach alles ganz direkt. Und wenn du was nicht sagst, nee, will ich nicht, dann sag's einfach direkt, das lassen wir jetzt aber drin. Ich habe zwar eigentlich vorhin gesagt, das cutten wir raus, aber das lassen wir jetzt einfach drin. wir sind vorher auf das Thema Product Market Fit gekommen. Wir haben, oder als ich noch bei Ahead als Freelancer mit dabei war, da war es eben noch genau die Zeit, diese Biohacking-Zeit, wo es ja Britus ging um Supplements am Ende des Tages für Ahead. Und dann kam jetzt ja vor 1,5 Jahren, hast du da vorhin gemeint, der große Pivot. Hol uns da mal ab, wie kam es überhaupt zu dem Pivot? Wie kam es überhaupt zu dem Pivot? Und du hast vorhin auch gesagt, das war ein ganz geilen Satz, jetzt kriegst du nicht mal 100% zusammen, aber sinngemäß hast du gemeint, hey, wenn man so 6-stellige Umsätze im Monat macht, dann denkt man, man hat den Product Market Fit, aber irgendwie, wir hatten ihn noch nicht. Und ich glaube, das waren vorher deine Worte, ich glaube, den hat man auch nie final. Ich glaube, da geht es immer darum, kleine Pivots oder vielleicht kein Pivot zu machen, aber immer wieder nachzubessern. Das ist ein iterativer Prozess. Lass uns da gerne mal eintauchen, weil ich glaube, das waren ganz entscheidende Sätze. Das habe ich mir sogar nochmal für uns als Agentur. Also es geht ja nicht nur um Produkte. Ich glaube, das haben die meisten, also geht's in den meisten Unternehmen, zumindest at least bis zu einer gewissen Größe auf jeden Fall drum, dass man genau das immer wieder challenged, dass man da eben immer maximal am Zahn der Zeit ist.
Aus der Zeit. Ja. Also, ich bin letztens mit meinem Mitgründer Insider so drüber. Das ist tatsächlich, das ist eines der Sprichwörter so das war einmal der Zahn der Zeit, der nagt an einem. So ist das nämlich. Mhm. Beispielsweise, wenn jemand altert und am Puls der Zeit bleiben, ist sozusagen so am up to date. Aber das ist eines eben genau dieser Sprichwörter, die ich selbst auch persönlich, ich habe auch immer vom Zahn der Zeit gesprochen. Naja, sorry.
Hast du recht.
Okay, einmal klug geschissen. So, was war hier? Wir haben über Product Market Fit gesprochen. Ja, das ist tatsächlich ein sehr interessantes Thema. Und ich glaube, so was ich gerade dazu gesagt hatte, ist, man hat nicht Product Market Fit oder man hat nicht Product Market Fit. So wie alles existiert auch der Product Market Fit auf einem Kontinuum. Ne?
Ja.
Und die Frage ist halt, wie sehr hast du Product Market Fit? Und ich denke halt, das ist eben genau die Frage, so das eine ist halt, ne, wie gut passt das Produkt zu den Needs und Desires und zu dem, was deine Kundengruppe, was deine Zielgruppe möchte. Und auf der anderen Seite natürlich auch, wie gut ist das Produkt positioniert? Also so ja. Brand Market Fit und Message Market Fit. Also wie gut kriegst du das sozusagen, das Produkt, das du hast, das Offering und auch deine Message eben umgelenkt in die bereits bestehenden, ja, Mass Desires, die da draußen halt einfach vorhanden sind bei den Menschen. Und das ist natürlich auch was, ne, du hast vorhin von Marken, die es jetzt halt vielleicht schon seit 50 oder 100 Jahren gibt. Das ist etwas, was sich über die Zeit teilweise halt auch verändert. So.
Ja.
Ne? Beispielsweise vor, ja, bei den Amerikanern waren diese ganz krassen breiten Karren halt irgendwann super, super in, weil es halt irgendwie einen Status, ein Symbol für Wohlstand und etc. war. So, es ist heute ist das sicherlich teilweise immer noch so mit den großen Trucks. Aber ja. Ne, es ist teilweise geht es dann aber halt auch wieder in so das Thema, so du ja. möchtest zeigen, dass du effizient bist. Und naja, also cool. Wie gesagt, das ist etwas, was sich verändert und deshalb ist es wichtig, ja. dass du die ganze Zeit als Marke einfach auch dranbleibst. Und dein Product Market Fit und Brand Market Fit einfach immer weiter verbesserst, aus meiner Sicht.
Und
so, Brand jetzt zur eigentlichen Geschichte.
Spannend,
ne?
Ja. Ja.
Wie haben wir das bei Airhead gemacht und wie haben wir das bei Airhead erlebt? Wir sind ja 2018 gestartet als eine Art ja, Performance Nutrition Biohacking Brand und haben Nahrungsergänzungsprodukte gemacht. Und wir haben es geschafft, bereits im ersten Jahr ohne externes Funding, ich sag mal so mittlerweile sechsstellige Umsätze und das Ganze profitabel. Da war Amazon tatsächlich auch mit der größte Umsatztreiber. Wir haben damals 80% über Amazon gemacht. Und sind dann mit diesem ersten guten Jahr dann auch mit Investorengeldern weiter gestartet, haben Investorengelder eingesammelt und haben dann uns überlegt, wie kriegen wir dieses super nischige und nerdige Thema Biohacking und Nootropics etc. in die Masse der Gesellschaft. So, weil ich glaube, für die meisten Leute war das immer noch relativ weit entfernt, sich so eine Packung Kapseln zu kaufen, um irgendwie besser denken zu können bei der Arbeit oder in der Uni oder was auch immer. Also haben wir uns überlegt, okay, es muss ein Food-Produkt sein. Ein Food-Produkt so, das ist A, es hat eine niedrige Schwelle so zum Kauf. Das Ganze kannst du ins Regal im Einzelhandel stellen. Also haben wir gesagt, okay, wir machen den ersten Riegel fürs Gehirn. Das war die erste Version davon ist ziemlich böse gefloppt. Damit waren wir auch bei die Hülle der Löwen. Der Riegel ist dann super hart geworden nach kurzer Zeit. Das wussten wir leider vorher nicht, weil wir die erste Charge gerade durch Verzögerungen im Lager hatten, als der Tag der Ausstrahlung war. Aber es hat sich rausgestellt, long story short, nach 8 Wochen konntest du damit einen Nagel in die Wand treiben. Und das Allerhärteste war, oh Mann, der USP war, wir hatten da einen Algenölextrakt, der besonders reich an einer Omega-3-Fettsäure, DHA, Docosahexaensäure, reingemacht.
Stimmt.
Das Problem war, bei einigen Sorten, nicht bei allen, aber bei manchen, insbesondere beispielsweise bei dem Lemon Cheesecake, hat das angefangen zu oxidieren aus irgendeiner Reaktion heraus mit anderen Inhaltsstoffen. Und wenn Algenöl oxidiert, dann fängt das an, fischig zu schmecken. Das heißt, du hattest einen Riegel, der in den ersten 2 Wochen super geil geschmeckt hat, aber nach 8 Wochen, 8 bis 12 Wochen pickelhart war und dazu nach Fisch geschmeckt hat. Also ich lache jetzt drüber, aber wir standen damals kurz vorm Abgrund. Wir haben da unser ganzes Geld reingepackt, wir haben einen Außendienst aufgebaut, wir haben wirklich sehr, sehr viel Geld verbrannt. Das war Ende 2019. Und dann wissen wir alle, was 2020 im März passiert ist. Dann war Corona. Und unser Geld war quasi leer und wir mussten neues Geld einsammeln. Was es natürlich nicht gab auf dem Markt. Vor allem nicht für First-Time-Gründer, die gerade irgendwie 400.000 Euro in den Sand gesetzt hatten. kurz abgeschweift. Wir haben es offensichtlich geschafft und wir haben auch an der Idee grundsätzlich an der Strategie festgehalten und haben es dann nochmal probiert mit einem neuen Konzept. Das war dann eine Art Keto-Bar, ne? Also sehr, sehr, also reich an gesunden Fetten. Das erste war, so ein richtig, wie ein Bounty kann man sich's vorstellen, mit so einer Schokolierung, Kokosraspeln drin, nur halt mit 90% weniger Zucker. Also gar kein Zuckerzusatz drin und geschmacklich aber sehr, sehr nah an einem Bounty. Mhm. Und das Ding ging durch die Decke. Also es war wirklich, also über unseren Erwartungen. Es hat sehr, sehr gut performt. Und wir haben uns dann wir sind schon immer sehr, sehr nah an unseren Kunden und sind da natürlich dann auch in die Research gegangen und haben dann rausgefunden, dass die Leute, ich glaube, es waren ganze 8%, die das Produkt wegen diesem Functional Keto Brain Performance Use Case gekauft haben. Und crazy. Der okay. allermeiste, der allergrößte Rest der Leute hat das Produkt einfach gekauft, weil die Leute eine gesündere Alternative eben zu einem Schokoriegel gesucht haben. Und was wir gemacht haben, per Zufall, ist eine Lücke zu schließen zwischen auf der einen Seite so einem ungesunden Schokoriegel mit 50% plus Zucker, der super ungesund, relativ günstig ist, aber super geil schmeckt. Sind wir mal ehrlich, schmecken super geil. Und dann auf der anderen Seite hast du halt so die Welt der Proteinriegel, die sonst halt von den Leuten, die eher sich so einen gesünderen Schokoriegel gewünscht haben, gekauft wurden. Und da bist du dann aber halt schnell bei 2,50, 2,70 und hast dafür ein Produkt, das schon ganz gut schmeckt heutzutage, muss man sagen. Es sind einige Produkte, die sind ganz geil. Ja. Aber halt immer noch so ein bisschen chewy. Du hast immer noch so diesen, in den meisten Fällen so einen Protein-Taste. Und wenn du dann eine Person bist, die eigentlich Zucker sparen möchte, vielleicht ein bisschen auf die schlanke Linie achtet, aber jetzt nicht unbedingt dreimal die Woche pumpen geht und jetzt halt voll auf den Proteinbedarf halt irgendwie aus ist, dann willst du vielleicht eigentlich gar nicht so viel Geld ausgeben. Und wir haben genau diese Lücke dazwischen geschlossen. Wir haben ein Produkt gemacht mit 90% weniger Zucker, wesentlich besseren Inhaltsstoffen, geschmacklich schon sehr nah eher an dem ungesunden Original. Und zusätzlich preislich halt genau in der Mitte angesiedelt, so bei 1,49 bis 1,69. Und das war, so erklären wir uns sozusagen, den großen Erfolg hinter dem Ganzen. Und irgendwann war dieser Gap so groß. Wir haben mit zwei Riegeln, die wir damals hatten, 70% unserer Umsätze auf einmal gemacht. Also ganz, ganz verrückt. Und haben uns dann im ersten Schritt überlegt, ah ja, okay, wir sind schlau, wir haben jetzt ja das, wir haben das, wir machen jetzt hier so zwei Subbrands, was eine total dumme Idee war, weil so als Startup mit ganz knappen Ressourcen irgendwie zwei Marken auf einmal aufzubauen, funktioniert nicht, würde ich jedem abraten. Und haben uns dann irgendwann dazu entschieden, dass es ein Ahead geben wird. Und dieses eine Ahead ist eben, das bunte, foodige, die Foods Brand, das heutige Ahead. Und haben dann einmal, die ganze Marke umgebaut. Also es war im Prinzip wie eine Neugründung, nur dass die Firmierung und dass die Wortmarke gleich geblieben ist, aber alles andere hat sich verändert. Unsere Produkte, unser Packaging, unser Messaging, unser Brand Core Value Proposition. Und das war tatsächlich erst im Jahr 2022, vor etwa anderthalb Jahren. Und seitdem würde ich sagen, dass wir das haben, was man wirklich Product Market Fit nennen kann und zumindest auf diesem Product Market Fit Continuum wesentlich weiter rechts angesiedelt ist, als es vorher der Fall war.
War ein harter Weg dahin, habt ihr glaube ich jetzt schon rausgehört. Was würdest du heute anders machen, um ihn schneller zu finden, beziehungsweise vielleicht ein bisschen konkreter, was wären deine Tipps, um ein Product Market Fit schneller zu finden, mit der Erfahrung, die du heute durch die Suche und damit verbunden auch, beziehungsweise es war ja gar keine direkte Suche, aber durch das Finden des heutigen Product Market Fits von Ahead so ein bisschen mitgenommen hast?
Das ist eine sehr gute Frage.
Schwierige Frage.
Ich glaube, wir waren so als Gründer ist ja auch wichtig, irgendwo so eine große Zuversicht und einen Glauben an die eigenen Ideen zu haben. Ich denke aber heute, also viele von den Erfahrungen haben uns sehr gehumbelt und uns halt gezeigt, du kannst halt so überzeugt davon sein und du kannst halt trotzdem halt wirklich stark falsch liegen oder du kannst halt einfach in deiner Execution irgendwas, was du einfach nicht kommen siehst, so verkacken, dass es halt wirklich überlebenskritisch werden kann. Und ich glaube, die Erfahrung so hat uns halt gezeigt, dass wir einfach wesentlich ressourcenschonender zu agieren, selbst wenn du halt irgendwie Ressourcen hast, halt wirklich zu überlegen, wie kannst du das Sachen früh validieren. Und ich glaube, da gibt's keine One-Size-Fits-All-Lösung. Es gibt irgendwie viele Möglichkeiten, wie du halt Ideen validieren kannst. Du kannst irgendwie mit Leuten sprechen, aber dann ist halt immer noch so diese The Mom-Test-Frage, kriegst du sozusagen, wenn du mit Leuten sprichst, wirklich das wie sind die richtigen Fragen, die du stellen kannst. Aber es gibt ja auch viele andere Möglichkeiten, so Dinge zu testen beispielsweise mit so Click-Dummies oder dass du halt, ja, dass du halt einfach schaust, wie würde eine Audience, wie würde eine Audience kaufen. Du kannst die Leute ja theoretisch bis zum Kaufabschluss führen und dann sagen so, hey, sorry, war nur ein Test, aber einfach nur um so ein Gefühl dafür zu bekommen, welches Messaging angenommen wird, was für eine Positionierung angenommen wird. Und das sind Dinge, die ich jetzt bei einer Zweitgründung wesentlich stärker und wesentlich ressourcenschonender angehen würde.
Ich glaube, total spannende Punkte, was wir nachher noch schnell machen werden. Wir haben seit den letzten 3 Folgen oder so haben wir mit allen Gästen Top 3 Tipps zu speziellen Themen genommen, wo die jeweiligen Gäste absolute Experten waren, wo wir quasi nochmal einen deutlich komprimierteren Content-Format in 2 Minuten quasi 3 konkrete Tipps mitgibt. Das machen wir nachher noch auf jeden Fall zum Thema Product Market Fit recht schnell. Eine Frage noch. Es war ja ein bestehendes Geschäft. Es hat ja funktioniert, das Biohacking-Thema. Das war ein bestehendes Geschäft. Es hat 6 beziehungsweise 7-stellige Jahresumsätze abgeworfen. Also es war ja durchaus ein relevantes Geschäft. Wie hart war der Cut, dass er, glaube ich, total entscheidend war für den heutigen Erfolg der neuen Ahead-Marke? Ist, glaube ich, klar geworden, aber ich stelle mir unglaublich schwierig vor. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte es nochmal ausgegründet oder keine Ahnung was. Total beeindruckend, zumindest für mich und ich glaube auch für so gut wie jeden, der da irgendwie zuhört, wie man da plötzlich einfach ein 7-stelliges Geschäft abcutten kann.
Ja, also wir haben das nicht von heute auf morgen abgeschnitten, sondern es war, ich sag mal, so ein Wandel und allein aus Nachhaltigkeitsgründen haben wir jetzt nicht gesagt, okay, jetzt so alles, was wir jetzt im Lager stehen haben, das kippen wir jetzt irgendwie in die Tonne und machen jetzt halt wirklich einen harten Cut. Wäre sicherlich für die Marke schön gewesen, so dass du jetzt nicht noch irgendwelche weißen Kapseldosen und Schlafsprays etc. irgendwie im Shop mit rumstehen hast, neben einem Schokoriegel. Aber wir haben uns tatsächlich dafür entschieden, dass wir, ne, dass wir die Marke eben ausrollen, dass wir unser Produktportfolio stark verbreitern, eben in diesem Better for You Food Segment und die anderen Produkte abverkaufen. Das heißt, wir haben dann keine weitere Acquisition, kein Marketing, keine Kommunikation mehr zu diesen Produkten gespielt, haben die Marke verändert und dann war das jetzt so ein fließender Prozess. Also du hast dann halt immer noch Repeat Customers, die halt speziell nach dem Produkt suchen. Und das war auch noch ein lange Zeit ein Anteil, der für uns auch wichtig für die Profitabilität war. Du kannst dir vorstellen, halt so Nahrungsergänzungsprodukte haben grundsätzlich halt einfach auch eine wesentlich höhere Marge als so ein Foodprodukt. Von daher, genau, hat uns das jetzt lange Zeit noch geholfen, aber wir sind jetzt glücklicherweise langsam an dem Punkt angelangt, wo wir jetzt sagen können, okay, wir brauchen diese Produkte nicht mehr, um unsere Profitabilitätsziele zu erreichen und können jetzt halt wirklich die letzten Bestände abverkaufen. Und das ist auch das, was wir tun.
Cool. Wir hatten vorhin im Vorgespräch auch ganz kurz das Thema D2C. Am Ende des Tages war Ahead, wie du ja vorhin ganz initial auch gesagt hast, das war eine reine D2C-Brand eigentlich, vorausgesetzt dessen, dass man Amazon zum D2C-Kanal dazu zählt. Aber ein Handel war da ja de facto gar nicht eingeplant. Und heute ist es eigentlich eine klassische Omnichannel-Brand, sicherlich oder definitiv auch aufgrund des Produktportfolios, da das durchaus sehr stark auch in dem Handel natürlich funktioniert. Hol uns da mal vielleicht ganz kurz ein bisschen ab, wie die momentan die Verteilung der einzelnen Vertriebskanäle ist irgendwo.
Also wir machen immer noch 90% unserer Umsätze online und davon 80% über den eigenen Shop. Das heißt, ja, Amazon sitzt aktuell 20% unserer Online-Umsätze und dazu kommt jetzt eben noch ein Offline-Geschäft, also Lebensmittel, Einzelhandel, Drogerie und das ist eben ein Thema, das wir jetzt eben sehr verstärkt angehen. Wir glauben daran, dass wir letztendlich da sein müssen, wo unsere Kunden sind. Und eigentlich für eine Art Impulsprodukt, wie es ein Schokoriegel ist, ist es eigentlich völlig verrückt, dass wir mit diesem Produkt diese Online-Traktion hinbekommen konnten. Also es gibt ein paar Marken, die halt in dem Bereich irgendwie unterwegs sind, sondern waren dann häufiger eher so fitness-related. Brands. Ansonsten ist es, glaube ich, schon eher unüblich, dass Leute halt so viel so Indulgence-Foods und Schokoriegel online kaufen. Deswegen erhoffen wir uns auch eben einen sehr, sehr großen, wie sagt man, wir erhoffen uns einen großen Impact durch eben diese Retail-Expansion. Und das ist eben einer der Hauptfokusbereiche jetzt für uns going forward.
Ja. Wie, oder Amazon momentan 20% vom Online-Umsatz, insgesamt 80% des Gesamtumsatzes ist Online-Umsatz. Erzähl uns mal so ein bisschen, wie ihr Amazon seht, was eure Gedanken zu Amazon sind und ja, wie ihr Amazon seht und was eure Gedanken zu Amazon sind und was ihr vielleicht auch auf Amazon speziell macht.
Ja. Ich glaube daran, wir glauben daran, dass wir da sein müssen, wo unsere Kunden sind. Vorhin drüber gesprochen, so die meisten Leute, die wahrscheinlich zuhören, es ist nichts Neues mehr. So jede dritte Suche im Internet mit Kaufintentionen beginnt schon auf Amazon. Und wenn man heutzutage nicht mehr auf Amazon ist, dann nimmt halt jemand anders die Suchanfrage nach deiner Marke. Das heißt, wir wollen dort sein, weil ein Teil unserer Kunden halt einfach dort ist. Und zusätzlich gibt es dann natürlich auch also man muss schon sagen, die Suchanfragen, die wir auf Amazon mitnehmen, ist schon sehr, sehr viel brand-driven. Aber es gibt trotzdem auch eben wirklich so, generische Suchvolumen, sowas wie Schokoriegel ohne Zucker etc., was für uns halt hochrelevant ist. Und auch das wollen wir dann zumindest halt eben zu einem Teil mitnehmen, präsent sein. Deswegen ist es aus meiner Sicht gar nicht die Frage so, ob, sondern es ist eigentlich ein ganz klarer Fall so, dass man auf Amazon vertreten sein sollte. Was ich interessant finde, ich habe jetzt beispielsweise Waterdrop beobachtet. Ich hatte damals den Gründer mal im Podcast gehört, der sagt halt auch so aus Brand Reasons etc. ist halt so, ne, gehen die nicht auf Amazon. Mittlerweile ist selbst ein Waterdrop auf Amazon vertreten. Und ich denke halt, ja, so, es ist halt, wenn die Leute suchen nach Waterdrop und wenn Waterdrop nicht da ist, dann werden sie zum Teil, zumindest die Hardcore-Prime-Jünger, halt einfach dann das billige White-Label-Ersatzprodukt, das irgendwelche Getränkepulver-Sticks oder sonst irgendwas verkauft und das dann halt dort dann auftaucht, kaufen. Und im Zweifel eben nicht auf die Markenseite geben. Klar, es hat Vor- und Nachteile, keine Frage. Auch Amazon ist für uns irgendwie und wahrscheinlich für alle Seller, die irgendwie zuhören, oftmals ein Pain, so erstmal wirklich durch den First-Level-Support zu kommen und wenn mal irgendwas schiefläuft, irgendeine ASIN grundlos oder scheinbar grundlos gesperrt wird oder irgendwelche Richtlinien, die jetzt uns betroffen haben, wie beispielsweise schmelzbarer Lagerbestand, so und dann auf einmal so von, ich glaube irgendwie April oder Mai bis Oktober halt einfach keines unserer Schokoprodukte über FBA verkauft werden konnte, so das, also Amazon treibt uns regelmäßig auch irgendwie an den Rande des Wahnsinns, so wie wahrscheinlich fast jeden Seller. Aber es ist halt einfach auch ein großes Potenzial und
total
große Reichweite, die wir mitnehmen können.
Total. Ihr macht momentan rein und schließlich einen Amazon-Seller, richtig?
Genau, ja.
Was bei euch natürlich noch in der Theorie zumindest sehr spannend ist, ist das Thema Amazon-Vendor, speziell um eben einzelne Riegel zu verkaufen und nicht Trays oder Probierpakete, was er ja sehr viel macht auf Amazon anzugehen. Ist das momentan in Planung oder macht ihr dahingehend was, also Richtung Amazon Vendor oder Ähnlichem?
Bisher tatsächlich noch nicht. Bisher tatsächlich noch nicht, nee. Das ist ein interessantes Thema. Also ich weiß, dass sich viele unserer Kunden sich das auch wünschen, so einzelne Riegel zu kaufen. Das ist das Thema Variety ist ein ganz großes, deswegen sowas wie so Mixboxen etc. ist halt immer so ein großer, eines der Bestselling-Produkte, weil eben, ne, das so ein Core Value ist, das Thema Variety. Und klar, das wäre der Traum für alle Kunden, dass sich halt einfach irgendwie einzelne Sachen zusammenstellen. Das ist halt in den Operations, in der Logistik ist das so ineffizient, dass wir bisher komplett davon absehen. Wie ist aus deiner Sicht, wie siehst du hier ein Vendor-Programm? Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das irgendwie für einen Amazon irgendwie auf irgendeine Art und Weise wirtschaftlich sein könnte, dass sie irgendwie die Packungen aufmachen und dann je nach Bestellung so die einzelnen Riegel ohne jetzt den Preis pro Riegel signifikant zu steigern.
Also was ja hier zum einen passiert, beziehungsweise bereits passiert ist in den USA und auch in Deutschland jetzt kommt, ist das Thema virtuelle Bundles. Das heißt, ich kann am Ende des Tages unendlich viele Bundles anlegen und in der Theorie zumindest und kann dann quasi nicht nur meinen Sechserpack verkaufen, sondern auch meinen im Seller, ganz wichtiger Zusatz, bevor ich das vergesse, mein Sechserpack, mein Zwölferpack, dann aber auch verschiedene Kombinationen, Schoko und Schoko-Himbeere und keine Ahnung was, also da mit virtuellen Bundles wird sich da insgesamt, glaube ich, für den gesamten Seller-Bereich, für den gesamten Freebie-Bereich sehr viel entwickeln. Und auch für euch relativ spannend sein. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir natürlich das Thema, wenn Preis einfach so günstig ist, dass es sich nicht lohnt, den einzeln zu verschicken, wenn der Versand mehr kostet als das Produkt selber, dann gibt's im Normalfall den Vendor, keine Ahnung, das Ankerkraut hat es eigentlich relativ früh gemacht, muss man sagen. Die haben relativ früh ein Zell- und ein Vendor-Modell gehabt, wo sie eine Packung quasi für, ich weiß nicht was, sie kostet 3 Euro, im Vendor verkauft haben, aber die 12er-Packs haben sie dann halt im Seller verkauft, weil da einfach die Profitabilität für den Merchant einfach viel, viel, viel höher ist, wenn ich das über einen Seller verkaufe, wenn ich es über einen Vendor verkaufe, wenn ich mehrere Einheiten habe und relevanten AOV habe. Deswegen ist das doch durchaus eine Modalität, die Amazon schon macht, die sie sich auch leisten können, beziehungsweise eher leisten wollen. Dafür muss das Produkt aber am Ende des Tages ausreichend attraktiv sein, sodass Amazon diesen Schritt geht und quasi auch einzelne Produkte im Vendor für mich verkauft. Das ist dann aber natürlich sehr stark Verhandlungssache, dass das funktioniert, beziehungsweise initial erstmal passiert überhaupt.
Ja. Ja, sehr spannend, sehr spannend.
Um es etwas. So. Ja. Lass uns mal noch kurz einen Blick in die Zukunft von Ahead wagen, Johannes. Welche Online-Distributionskanäle wird Ahead vor allem in den nächsten 1-2 Jahren nochmal erschließen? Ihr habt einen Marketplace-Manager, beziehungsweise sucht gerade einen Marketplace-Manager, wie wir vorhin ja schon angeteasert haben. Und ihr wollt ja auch nochmal deutlich internationalisieren, hast du vorher in der großen Vision ein bisschen angeteasert. Was soll da in den nächsten Jahren bei Ahead kommen?
Genau. Vielleicht ein interessanter Punkt dazu. Du hast mich noch gefragt, so wie sehe ich Amazon und neben dem Be There Where Your Customers Are Reason sind wir oder nutzen wir den Kanal auch, um Märkte anzutesten. Beispielsweise in den letzten 2 Jahren, wir haben Italien, Frankreich, Spanien, UK mit angeschlossen, Niederlande, gut, aber da passiert jetzt noch nicht so viel.
Fair point.
Wahrscheinlich bei den meisten. Und einfach mal, um auch zu schauen, unter anderem, was passiert eigentlich, also wie performt unser Produkt, ohne dass wir jetzt da irgendwie die Demand, Supply and Demand Curve, ich sag mal, manipulieren durch unser Marketing. Was passiert, wenn wir einfach unser Produkt neben andere Produkte stellen, in der gleichen Kategorie, auf diesem Markt und haben. Und aus meiner Sicht kannst du halt dadurch halt schon schon ganz gut ableiten, so wie halt die, ja, wie dein Produkt halt in dem Markt performt und auf die vorhandene Nachfrage sozusagen passt und somit sozusagen halt auch bestimmte Märkte oder zumindest nochmal ein weiteres Kriterium zu haben, um dann deine geplanten Expansionsvorhaben nochmal zu priorisieren. Beispielsweise haben wir jetzt bei uns gemerkt, dass ein Spanien halt relativ irrelevant ist und auf der anderen Seite jetzt halt beispielsweise ein UK und ein Italy relativ interessant sind, auch wenn Italien vielleicht irgendwie ein kleinerer Markt ist, trotzdem eine relativ hohe Relevanz, ja. Einfach sozusagen wahrscheinlich irgendwie auch sozioökonomisch, psychografisch, weil kulturell halt beispielsweise halt so süße Treats halt sehr, sehr stark halt so in das Kulturelle und in die Ernährungsgewohnheiten verwoben sind. Leute gleichzeitig sehr, sehr auf ihr Äußerliches bedacht sind. Und in der Kombination so, glaube ich, ist die Value Proposition, die ihr halt bietet, relativ spannend für den Markt. Hm. Genau, so, einmal kurz so, da nochmal anzuschließen. Ansonsten, wir werden im kommenden Jahr, also wahrscheinlich weitere Marktplätze, ne, so um jetzt erstmal das Thema anzusprechen, so beispielsweise Bol.com ist für Benelux relativ spannend, während sowas wie Amazon halt beispielsweise auch in den Niederlanden halt einfach kaum Relevanz hat, zumindest passiert bei uns noch nicht so viel und es werden die ersten Expansionen anstehen. So, das ist, ich kann auch nicht genau verraten, wohin es gehen wird, aber es wird auch die ersten D2C-Expansion
cool.
Steps geben auf Ahead-Seite.
Geil, großer Schritt. Cool. Johannes, vielen, vielen, vielen Dank für deinen ganzen Input. Wir machen jetzt noch eine kurze 3-Tipps-Folge und damit würden wir Zuschauer oder die Zuhörer primärer Natur verabschieden und freuen uns auf die nächste Folge. Vielen Dank, Johannes, dass du dabei warst.
Vielen Dank, Moritz, war mir eine Ehre.
Ciao, ciao.
Ciao.